Wir haben sicherlich, und das ist übrigens auch im Sinne des Staates, im Sinne der Gemeinschaften ein wichtiges Phänomen, dass natürlich über Jahre hinweg der Freiberufler zu einem gewissen Grad auch, darf man mal so sagen, eine Art Selbstausbeutung betreibt.
PZ Nachgefragt.
Der Podcast für das Apothekenteam.
Herzlich willkommen zu PZ Nachgefragt. Mein Name ist Alexander Müller, ich bin Chefredakteur der Pharmazeutischen Zeitung und heute spreche ich mit dem Vorstandsvorsitzenden der Deutschen Apotheker- und Ärztebank, Matthias Schellenberg. Herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein.
Herr Schellenberg, Sie sind seit März 22 Vorstandsvorsitzender der ApoBank und haben ja das Ruder in keinem ganz einfachen Zeitpunkt übernommen. Wie geht's denn der ApoBank heute?
Na, ich würde sagen, insgesamt geht's der ApoBank sehr gut. Wir haben viele Hausaufgaben in den letzten Jahren angenommen und erledigt und das vor allen Dingen im Rahmen der Agenda 2025 uns einen großen Aufgabenplan vorgenommen, den wir jetzt konsequent abarbeiten, um schlanker, schneller und stärker zu werden. Und bei diesem Fitnessprogramm für die ApoBank liegen wir sehr gut im Rennen, würde ich sagen, und wir haben einiges erreicht. Wir sind deutlich schneller geworden. Das heißt, 80% aller Kundenanfragen können wir innerhalb von 20 Sekunden beantworten, wenn wir angerufen werden. Wir sind schlanker geworden. Wir haben ein Kostenprogramm verabschiedet, das wir konsequent umsetzen. Und wir sind vor allen Dingen stärker geworden. Das ist ganz wichtig bei der Beratung unserer Heilberuflerinnen und Heilberufler, sowohl bei Existenzgründungen, aber auch, und das ist ganz wichtig, als zweites Standbein daneben, neben den Finanzierungsfragen, das Thema Vermögen in den Vordergrund gerückt und haben allein in den letzten 2 Jahren über 2 Milliarden weitere Gelder und neue Gelder in unsere Vermögensverwaltung gewonnen.
Wo liegt das betreute Depotvolumen heute bei der ApoBank?
Das gesamte Depotvolumen liegt bei knapp 19 Milliarden. Das Depotvolumen unserer Kundinnen und Kunden alleine, also auf der Privatkundenseite, liegt heute bei rund 13,3 Milliarden.
Das heißt, da sind Sie auch auf Kurs, was Ihr Projekt angeht. Ich glaube, das war ja ein Teil dieses Dreijahresplans, Stärkung der Vermögensverwaltung, Ausbauberatung, institutionelle Anleger und auch eine höhere Profitabilität. Oh, schwieriges Wort.
Richtig, ganz richtig. Das gehört dazu. Wir wollen wieder, und wir haben in den letzten Jahren wieder deutlich an Strahlkraft gewonnen bei der ApoBank. Wir werden wieder wahrgenommen. Dazu gehört eben im Rahmen der Agenda 25 auch, und ganz wichtig, die regionale Verankerung wieder zu stärken. Wir sind die Bank, die moderne Standesbank für unsere Heilberufler. Und es ist ja auch nicht ganz zufällig, dass im Namen die Apotheker zuerst vorkommen. Denn vor über 120 Jahren sind wir ja in Danzig als Kreditanstalt für Apotheker gegründet worden, um sich gegenseitig zu unterstützen, wenn es um die Gründung einer Apotheke geht. Und diese Gründungsinitiativen sind natürlich immer noch ein wesentlicher Kern. Was wir erreichen wollen, ist in den nächsten Jahren im Rahmen der Agenda, aber dann auch fortfolgende, dass wir zum Fixstern werden für unsere Heilberuflerinnen und Heilberufler in allen Finanzfragen. Dazu gehört das Thema der Existenzgründung, dazu gehört das Thema der Finanzierung anderer Initiativen, zum Beispiel Baufinanzierung oder sonstige Finanzierung, aber eben auch das Thema Vermögen und Altersvorsorge. Und hier haben wir einen großen Schritt getan. Gerade in den letzten 1,5 Jahren mit unserem neuen Chief Investment Officer haben wir jetzt ein Angebot, das wirklich auf Private Banking Niveau für unsere Kunden zur Verfügung steht. Wir haben eine Vermögensverwaltungsquote, also die professionelle Betreuung von Vermögen, auch schon von kleineren Vermögen, auch beim Ansparen, die uns in die Lage versetzt, hier komplett ein Angebot zu liefern. Und das ist tatsächlich die Vorstellung. Wir sind der Fixstern für Heilberufler und Heilberufler in allen Finanzfragen.
Sie hat es angesprochen, ja, angetreten in einer nicht ganz einfachen Phase. Sind denn diese IT-Probleme, die ja doch massiv waren für die Kundinnen und Kunden und auch die Prozesse, die überarbeitet wurden, sind sie da abgeschlossen? Sind sie da auf dem richtigen Kurs?
Ich würde so sagen, das ist ja eine Aufgabe, die nie aufhört, sich ständig zu verbessern, neue Technologien zu nutzen, wie das Thema KI. Was wir erreicht haben in den letzten gut zweieinhalb Jahren, ist, dass wir ein stabiles IT-System haben, auf das wir uns verlassen können in allen Lebenslagen. Wir haben sehr viel Zeit und auch Geld am Ende investiert, um das Thema der Stabilität nach vorne zu stellen. Wir haben unser Online-Banking auf ein anderes Niveau gehoben. Zugegebenermaßen, Kundinnen und Kunden, mussten wir gemeinsam durch eine Zeit der Reparatur gehen. Die ist jetzt in der Basis abgeschlossen. Also um im Bild zu bleiben, wir haben sozusagen das Haus saniert und gehen jetzt, sagen wir mal, dahin, das Erlebnis zu verschönern. Wir fangen jetzt an, die Räume schick zu machen und werden zum Beispiel
neu streichen, Beleuchtungskonzept,
Beleuchtungskonzept, Ambiente, offenen Kamin, damit sich alle auch wirklich wohlfühlen. Da sind wir uns bewusst, dass es da noch einige Dinge zu tun gibt, aber ich will ganz klar sagen, dass wir zum Ende diesen Jahres die größten Schmerzpunkte aus der Online-Banking-Seite abgearbeitet haben. Wir haben hier den Service nicht nur stabilisiert, wir haben ihn ausgebaut und wir werden im Beginn des nächsten Jahres eine komplett neue, überarbeitete App an den Start bringen. Das dürfte auch gerade für die jüngeren Studentinnen, Studenten, aber eben für die digital Affinen besonders interessant sein. Wir sind hier absolut auf Augenhöhe dann wieder mit dem gesamten Markt. Das ist eine sogenannte native App. Das heißt, keine Kopie dessen, was auf dem Online-Banking stattfindet, sondern mit allen Neudeutsch-Features ausgestattet, die man für ein angenehmes Benutzen einer solchen App erwarten darf. Und das wird sehr am Anfang nächsten Jahres stattfinden. Ich glaube, da sind wir auf einem sehr guten Weg und wir werden in den kommenden Jahren dann auch verstärkt das Thema KI nutzen, um das Serviceerlebnis besser zu machen, um auch die Prozesse effizienter zu
machen. Wenn wir dann noch Zeit haben, würde mich daran interessieren, später vielleicht nochmal drüber zu reden, was da konkret ansteht. Aber nochmal zu diesem Fokus. Sie haben ja schon angesprochen, Spezialgeschäft, wo Sie also Apothekerinnen, Apotheker, aber auch Ärztinnen und Ärzte, nämlich gerade bei der Gründung unterstützen können. Das ist Ihr Spezialgeschäft. Aber gerade haben Sie gesagt, auf Augenhöhe mit anderen, also bei den normalen Dienstleistungen einer Bank, kann die ApoBank da mit anderen Bankhäusern mithalten, weil sie ja doch anders aufgestellt sind auch?
Na, ich würde sagen, wir können nicht nur mithalten, wir sind in dieser spezifischen Kundengruppe und wir betreuen ja nur Heilberuflerinnen und Heilberufler, sind wir besser als andere. Wir kennen den Gesundheitsmarkt wie keine andere Bank in Deutschland in- und auswendig. Wir erstellen ja jedes Jahr Analysen. Wir organisieren jetzt auch, um diesen genossenschaftlichen Gedanken einer Gemeinschaft stärker voranzustellen, auch Mitgliederaustausch in den einzelnen Regionen, der sehr gut angenommen wird. Wir haben damit letztes Jahr begonnen. Wir wollen den Wissensaustausch in dem ja komplexen und großen Feld des Gesundheitsmarktes, sowohl von der pharmazeutischen Seite als auch von der ärztlichen, zahnärztlichen und nicht zuletzt auch tierärztlichen Seite, beleuchten, den Austausch fördern. Und ich glaube, wir bieten hier unseren Kundinnen und Kunden, egal ob sie angestellte Heilberufler sind oder selbstständige Heilberufler oder sich auf dem Weg dorthin befinden, den umfassenden Service im Banking, den sie erwarten können. Mhm. Und das kann keine andere Bank.
Wir haben schon kurz über die Agenda 25 gesprochen. Jetzt ist ja der Plan im guten Gang, wie Sie gesagt haben. Wo sehen Sie aktuell noch die größten Herausforderungen für die ApoBank und wo möchten Sie persönlich vielleicht auch Schwerpunkte in Ihrer Arbeit setzen?
Also eine große Herausforderung sind natürlich jetzt für die Bank intern, wie für die anderen Banken auch, ist das regulatorische Umfeld. Das hat sich in den letzten Jahren, sind die Anforderungen explosionsartig gestiegen.
Können Sie da konkret ein Beispiel machen, was Sie belastet an Anforderungen?
Das ein Stichwort ist Thema Nachhaltigkeit, indem wir umfangreichste Reportings liefern müssen über Dinge, die wir teilweise nur über Dienstleister erfahren, wenn es um Klimadaten und ähnliche Dinge geht, CO2-Belastung. Wir sind als Bank, auch um das deutlich zu sagen, auf einem klaren Pfad der Klimaneutralität bis 2040. Den haben wir auch mit Maßnahmen hinterlegt. Wir haben beispielsweise unsere gesamte Firmendienst Flotte jetzt auf E umgestellt. Aber es sind halt insbesondere die Reportingpflichten, also die Berichtspflichten, die hier Banken letztlich belasten in der Tiefe, der Anzahl der Daten und des Umfangs, der sich da ergibt von Hunderten von Seiten, neben dem Finanzbericht mittlerweile ein enormer Aufwand, der uns belastet an dieser Stelle. Wie andere Banken auch.
Mhm. Wie andere Banken auch, ist vielleicht auch ein schönes Stichwort, denn Sie sind ja eine Genossenschaftsbank. Sie haben auch schon verschiedene andere Bankhäuser gesehen. Wo würden Sie sagen, ist so die Besonderheit dieses genossenschaftlichen Modells?
Sie sagen richtig, ich habe schon viele andere Banken gesehen, große Banken, mittlere Banken, international vor allen Dingen war ich sehr viel tätig und in einem, sagen wir mal, reiferen Alter muss ich sagen, dass das genossenschaftliche Prinzip, also die gegenseitige Unterstützung, die Ausrichtung nicht alleine auf Gewinnmaximierung, ohne dabei betriebswirtschaftliche Belange, Effizienz, Kosteneffizienz und auch Gewinnerzielung aus dem Auge zu verlieren, mir für die ApoBank als moderne Standesbank der Heilberufler sehr gefällt. Denn wir sind klar an dem Wohl und an der Ausrichtung für Heilberuflerinnen und Heilberufler orientiert. Nicht alleine wie ein beliebiges Bankinstitut an der Maximierung des Gewinns. kann Ihnen ein Beispiel, ich möchte Ihnen dabei ein Beispiel machen, um das ganz konkret zu sagen. Wir sind aufgrund der Satzung und aufgrund unserer Stakeholder, also letztlich unser Eigentümer, unsere Eigentümergemeinschaft, eben gehalten, den Heilberufler in der Ausübung seiner Tätigkeit zu unterstützen. Das heißt ganz konkret, dass wir, wenn es beispielsweise um das Phänomen von größeren Einheiten geht, von Unternehmensgründungen, beispielsweise im ärztlichen Bereich, das Thema MVZ, hier eben die ärztlich geleiteten, also die fachlich geleiteten Unternehmensgründungen oder Gruppen zu unterstützen und nicht investorengetriebene, auf Gewinnmaximierung ausgerichtete Einheiten zu finanzieren. Das ist ein ganz klares Auftrag, den wir auch annehmen, ohne
aber
dabei...
Aber sind Sie da eins zu eins hart? Nein, Sie unterstützen auch andere, aber Sie haben sozusagen den Fokus auf diese arztgetriebenen...
Wir haben schon einen sehr klaren Fokus auf die...
Das ist aber kein Ausschlusskriterium, so war die Frage.
Doch, es ist in gewisser Weise schon ein Ausschlusskriterium. Allerdings muss man immer wieder dann im Detail schauen, ist im Mantel beispielsweise einer Kapitalgesellschaft, die führenden Anteilseigner sind das Ärzte, die hier aus Deutschland heraus beispielsweise ein solches MVZ betreiben, oder sind es Investoren? Da machen wir tatsächlich einen Unterschied, obwohl es vielleicht gesellschaftsrechtlich vergleichbar wäre.
Okay. Ja? Ich würde Sie bitten, und ich weiß, dass Banker das nicht sehr lieben, aber mal ein bisschen mit mir in die Glaskugel zu gucken. Donald Trump kehrt zurück ins Weiße Haus. Bei allen legt sich so der Schock langsam ein bisschen. Was glauben Sie, welchen Einfluss wird das auf die Entwicklung des Zinsniveaus haben?
Jetzt müsste ich zurückfragen, kurzfristig, mittelfristig oder langfristig?
Sie können mir auch drei Antworten geben.
Es sind natürlich da sehr viele Faktoren. Was wir beobachten im Moment, um das mal zu sagen, ist, dass die Märkte eigentlich fast genau das tun, was man vorher prognostiziert hat, was sie tun.
Das ist das schon mal erfreulich.
Zumindest was die Prognosegenauigkeit angeht. Also was passiert zurzeit ist, wie übrigens in 9 von 10 Fällen nach einer Wahl in Amerika, gehen zunächst die amerikanischen Aktienmärkte klettern nach oben, nehmen also den Ausgang der Wahl positiv hin. Bei Trump ist natürlich jetzt zu erwarten das Thema Zölle. Das Thema Zölle bedeutet zumindest kurzfristig eine Verbesserung der wirtschaftlichen Situation für die USA zu Lasten von Handelspartnern. Da ist zuallererst China zu nennen, die stehen auch im Zentrum, aber, und das hat ja der Präsident-elect ja auch schon angekündigt, dass er besonders Europa und dort besonders Deutschland im Fadenkreuz sieht. Und hier sind unsere Automobilindustrie und ähnliche zu nennen, die darunter besonders leiden werden. Dazu gibt es Voraussagen, Vorausberechnungen, was das bedeuten könnte, aber die Milliardensummen, die dort genannt werden, sind sicherlich eine Belastung für den Standort Europa, speziell für den Standort Deutschland. Wir sind als Exportnation nun mal sehr von freien Handelswegen abhängig. Es müsste also zu einer Belastung führen. Man sieht ja auch jetzt in den ersten Wochen, der Dollar wird stärker gegenüber dem Euro, beziehungsweise die europäischen Aktienmärkte sind eher schwächer.
Okay.
So, mittelfristig hängt das natürlich auch stark davon ab, wie viel Inflation durch die höhere Schuldenaufnahme in den USA sich ergeben könnte. Das wiederum könnte den Dollar wieder schwächen. Also Sie sehen, an diesen Stellen gibt es viele Stellschrauben, die an der eine Voraussage wahrscheinlich sehr schwierig machen. Aber ich bin und wir sind auch in der Vermögensverwaltung jetzt zunächst mal in der Allokation stärker USA gewichtet und haben zulasten von Europa dort umgeschichtet.
Jetzt müssen wir probieren, den Schwenk ein bisschen wieder auf den deutschen Apothekenmarkt zurückzukriegen. Mal angenommen, wir hätten ein steigendes Niveau. Wie glauben Sie, wird sich das niederschlagen in Ihrem Geschäft, eben Finanzierung von Heilberufler-Existenzgründungen?
Nein, ich glaube, dass der Zins alleine in der Höhe, in der wir uns im Moment bewegen, ob er jetzt ein bisschen fällt oder noch ein bisschen leicht steigen würde, da sehen wir eher fallende Tendenzen im Moment, glaube ich nicht, dass der ausschlaggebende Punkt ist. Der ausschlaggebende Punkt für den Apothekenmarkt wie auch für andere im Rahmen der Heilberufler ist eine Klarheit der Strukturen, eine Berechenbarkeit der Politik nach vorne heraus. Und ich glaube, da haben wir ja jetzt nicht nur in der letzten Woche, aber auch schon in den Wochen und Monaten davor ein sehr heterogenes Bild gesehen. Und wir als Deutsche Apotheker und Ärztebank sehen diese Entwicklung durchaus kritisch. Mhm. Warum? Weil das, was den deutschen Gesundheitsmarkt ausmacht, damit einzigartig auf der Welt, ist die wohnortnahe Versorgung, sowohl auf der ärztlichen als auch auf der pharmazeutischen Seite durch Apotheken. Die sehen wir gefährdet. Diese vermeintliche Selbstverständlichkeit, mit der wir alle aufgewachsen sind, ist nicht mehr so selbstverständlich und in den nächsten Jahren definitiv gefährdet. Deswegen auch unsere gemeinsame Kampagne mit allen Standesorganisationen, das Thema Hashtag gute Versorgung vor Ort, im Rahmen dieser Kampagne auf diesen Umstand aufmerksam zu machen.
Mhm. Die APOBank ist da ja ein bisschen auch Stellvertreter der Selbstständigen und damit auch der inhabergeführten Betriebe. Ich glaube, etwas mehr als 50% der Neugründungen werden von Ihnen begleitet. Wie schätzen Sie ein, das Thema Freiberuflichkeit, wird ja viel darüber gesprochen, wie sehr das überhaupt relevant ist für die nachfolgenden Generationen?
Ich denke, das ist eine interessante Frage. Auf der politischen Seite scheint das, zumindest macht das den Eindruck, dass vergangenen oder noch amtierenden Gesundheitsministers, schwer das im Moment einzuordnen.
Noch amtierter, wir nehmen am 12. November auf, vielleicht der Transparenz halber sagen, wir befinden uns also noch in der abklingenden Ampelphase.
Genau, also stimmt, er ist also noch Minister in diesem Fach, aber alles, was man dort an Aktivitäten gesehen hat, haben offensichtlich diese Freiberuflichkeit nicht im Fokus gehabt. Das sehen wir kritisch. Wenn man das mal etwas im Bild zeichnen würde, wir reden oft davon, dass der Mittelstand in Deutschland das Rückgrat der Wirtschaft und der Industrie ist. Und ich würde sagen, der Freiberufler und die freiberufliche Tätigkeit ist ein ganz entscheidendes Rückgrat, auch im Sinne der Resilienz für die deutsche Gesundheitsversorgung und die wohnortnahe Versorgung sicherzustellen. Dafür ist die Freiberuflichkeit unserer Meinung nach unerlässlich.
Die Reformpläne aus dem BMG von Nochminister Lauterbach wurden ja in der Apothekerschaft durchaus als Angriff auf das bestehende System gewertet. Der wurde jetzt erstmal abgewendet. Das Apothekenreformgesetz werden wir mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht mehr sehen. Was glauben Sie, was jetzt auf den Markt zukommt als nächstes? Wo sehen Sie die großen Herausforderungen? Apothekenmarkt, aber natürlich auch Ärzte.
Also für die Apotheken gilt natürlich, dass es zunächst mal im ersten Schritt gut ist, dass dieses Gesetz nicht kommt. Es bleibt natürlich in der Schwebe, was unter einer neuen Regierung dann an notwendigen Reformen auch angegangen wird für die Apotheken. Wir sehen die Versorgung mit Arzneimitteln gefährdet, aber wir sehen über die Bezahlung der unterschiedlichen Rabatte, die entsprechend eingeräumt werden, dass Apotheken hier in ihren Grundfesten erschüttert werden. Und ich denke, hier ist es wichtig, sich zur wohnortnahen Versorgung durch Apotheker und Apothekerinnen zu bekennen und auch die Rahmenbedingungen so zu setzen, dass dieses System, das denke ich sehr wertvoll ist, auch erhalten und gefördert und gestärkt wird.
Also System gestärkt hieße eigentlich eine Honorarerhöhung, denn wir sind im Moment in einer Phase, wo die Zahl der Apotheken kontinuierlich sinkt seit vielen Jahren.
Wenn Sie es darauf sozusagen fokussieren wollen, dann gehört das sicher dazu, denn es kann ja nicht sein, dass wir im Rahmen von Inflation, Kostenentwicklung, Fachkräftemangel, die ja auch damit bekämpft werden, dass wir attraktive Gehälter zahlen können als Apothekerinnen und Apotheker, dann muss eine Honorarerhöhung auch mit ein Parameter unter vielen sein.
Ja, die Frage, wie wahrscheinlich wird das sein, wenn wir eine neue Regierung haben, die ja normalerweise erstmal guckt, wo sie sparen kann, ne?
Gut, da könnten wir jetzt, da hätte ich persönlich einige Ideen, die man sicherlich diskutieren kann.
Führt uns vielleicht zu weit.
Aber das führt uns ein bisschen zu weit. Das ist auch nicht Aufgabe unserer Standesbank, hier Position zu beziehen.
Wäre doch eine Frage gewesen als genossenschaftliche Bank, wie sehr Sie sich politisch äußern können überhaupt oder überhaupt als Bankhaus, ob Ihnen das zusteht.
Also ich glaube, wir dürfen das tun. Das kann uns ja keiner verbieten am Ende des Tages. Aber wir halten uns und haben uns in den Jahrzehnten immer sehr zurückgehalten. Es steht uns nicht an, als Standesbank hier politische Positionen zu beziehen in erster Linie. Wir haben hier mit dem Thema der schon erwähnten Kampagne auch eigentlich nur in Anführungsstrichen die Position bezogen, dass wir darauf aufmerksam machen möchten, dass das System der Freiberuflichkeit und der wohnortnahen Versorgung über die anstehenden Gesetzesvorhaben wir höchst gefährdet sehen. Und wir sehen das als ein wichtiges Gut des deutschen Gesundheitssystems an. Das ist, glaube ich, auch unbestritten für alle Berufsgruppen, die wir in unserer Standesbank vertreten dürfen, in diesen Themen, glaube ich, gegeben. Und insofern haben wir an dieser Stelle mal die Ausnahme gemacht. Ansonsten halten wir uns mit solchen Äußerungen zurück. Das ist nicht unsere Aufgabe.
Dann gehen wir mal eher in den wirtschaftlichen Bereich rein. Die Apothekenzahl sinkt. Das heißt, die Verbindung verbliebenen Apotheken werden immer größer. Was bedeutet das denn für Sie in Ihrem Verhältnis, in Ihrem täglichen Geschäft mit den Apotheken? Gibt es neue Herausforderungen?
Naja, also zunächst mal sehen wir, die Anzahl der Apotheken, wie Sie schon sagen, ist gesunken. Die Umsätze steigen. Das heißt, bei den Übernahmen haben wir in den letzten Jahren deutlich festgestellt, dass sich die Durchschnittssummen für die Übernahme oder Neugründung einer Apotheke deutlich erhöht haben. Mit echten Sprüngen. Wir sind jetzt bei einem Durchschnittsbetrag von um die 700.000, was allerdings eben also deutlich gestiegen ist in den letzten Jahren auf der einen Seite. Wir sehen aber auch eine große Disparität. Also das heißt, wir sehen Übernahmen von Apotheken, wo außerhalb des Warenlagers nichts bezahlt wird. Also das ist quasi zum Preis null.
Zum symbolischen.
Und wir sehen gleichzeitig Apotheken, die für viele Millionen übergeben werden, wo halt die Umsatzentwicklung und der bestehende Umsatz halt besonders attraktiv bewertet werden. Also das gibt einen großen Unterschied und zeigt eben auch nochmal die Situation. Also es sind viele kleine Apotheken, die besondere Probleme haben und viele größere. Das bedeutet aber auch einen erhöhten Beratungsbedarf, dem wir Rechnung tragen können und der eigentlich auch nochmal auf das Geschäftsmodell der Apobank insbesondere einzahlt, denn eine Finanzierung ist eine Sache. Die Beratung, die betriebswirtschaftliche Betreuung, gerade in den ersten 2 Jahren einer Niederlassung, sind entscheidend für den dauerhaften Erfolg. Und hier ist die Apobank mit ihrem Wissen, mit ihrem Know-how über die Gesundheitsmärkte, sei es bei den Apotheken oder bei den Ärzten, halt schon etwas Außergewöhnliches. Eine solche Bank gibt es nur einmal in Europa zumindest. Und wir haben damit eine besondere Stellung, der wir, glaube ich, mit diesem erhöhten Beratungsbedarf auch wirklich gut gerecht werden können.
Sie haben durch diese Spezialisierung sicherlich eine hohe Expertise in dem Bereich. Man könnte aber andersrum auch vielleicht von einem Klumpenrisiko sprechen. Also andersrum gesagt, wie sind Ärzte oder Arztpraxen, Apotheken noch eine sichere Bank für Sie als Handelspartner unter den Gegebenheiten aktuell?
Ihre Frage erinnert gerade so ein bisschen an unsere EZB-Beaufsichtigung. Wenn wir dann gefragt werden von französischen oder italienischen Menschen, die uns beaufsichtigen, wie das denn hier in Deutschland mit dem Klumpenrisiko ist im Gesundheitsmarkt. Also, Sie haben natürlich statistisch gesehen, auch so mathematisch gesehen könnte man sagen, das ist richtig, weil wir uns ja nur auf einen Markt beschränken und jetzt nicht noch die Friseure, Kfz-Mechaniker oder Ähnliches betreuen. Jetzt muss man aber auch bei der Betrachtung der letzten 30 Jahre, um mal irgendeine Zahl zu nennen, sagen, dass das, glaube ich, ein Markt ist, der sich durch ein ganz, ganz geringes Risiko auszeichnet. Es geht kaum eine Arztpraxis und auch fast nie eine Apotheke pleite. Das ist äußerst selten.
Aber ist das nicht ein Trend, den man ein bisschen sieht in diese Richtung? Dass man, also nehmen Sie das wahr, dass es da eine verstärkte Tendenz gibt, dass vielleicht immer noch von Einzelfällen die Rede ist, aber vielleicht von mehr Einzelfällen als in den letzten 30 Jahren?
Also rein in den Zahlen schlägt sich das nicht nieder.
Okay.
Wir haben sicherlich, und das ist übrigens auch im Sinne des Staates, im Sinne der Gemeinschaften ein wichtiges Phänomen, dass wir natürlich über Jahre hinweg der Freiberufler zu einem gewissen Grad auch, darf man mal so sagen, eine Art Selbstausbeutung betreibt und deswegen nicht einfach die Brocken hinschmeißt, wie man es vielleicht in einer Kapitalgesellschaft tun würde, um dann Aufwendungen oder bestimmte Dinge dann den Nachfolger zu hinterlassen, sondern das als seine Lebensaufgabe sieht. Und das ist ein ganz entscheidender Unterschied zu einer anonymen Kapitalgesellschaft, nicht nur auf Effizienz zu schauen, sondern eben auf seine Patienten und auf seine wohnortnahe Umgebung, in der er verwurzelt ist, wo die Kinder zur Schule gehen, wo er selber vielleicht auch sozial engagiert ist, sich dort eben auch dann nicht aus dem Geschäft einfach zurückzuziehen und nach vielen Jahren vielleicht eine Apotheke zu null abzugeben, aber ohne damit andere zu belasten.
Tja, ob Selbstausbeutung so der Pfeiler ist, auf den man dieses System bauen sollte, ist eine andere Frage. Wir müssen ein bisschen mit Blick auf die Uhr uns durchsputen. Ich würde aber gerne noch kurz über die Digitalisierung sprechen, wo die Apotheken eigentlich eher als Vorreiter gelten im Gesundheitswesen. Wie kann die Apobank da bei der Optimierung zum Beispiel elektronischen Zahlungsverkehrs unterstützen?
Also wir bieten ja den Zahlungsverkehr an. Das läuft auch smooth. Wir hatten da, aber das ist jetzt lange her, natürlich diese Herausforderung.
Ja, machen wir einen Haken, ich meine jetzt perspektivisch vielleicht neue.
Perspektivisch nach vorne ist es natürlich so, wir haben Instant Payment, also Zahlungen, die gleichtägig und in der Sekunde ausgelöst werden. Wir sind jetzt Instant Payment fähig, also wir können Instant Payment Zahlungen erhalten. Wir werden in den nächsten 6 Monaten auch Instant Payment Zahlungen veranlassen können, sind damit im Einklang mit anderen Banken auch Ich denke, das sind alles Entwicklungen, die wir eng begleiten können. Wir sehen in den Apotheken einen größeren Zug hin zu mehr bargeldlosem Verkehr. Heute ist es immer noch ein Thema für viele kleinere Apotheken auch, dass wir die Bargeldversorgung unterstützen. Sicherlich ein Thema, was schwierig ist, weil das ist von der Serviceversorgung am Ende, die wir vermitteln können. Wir können sie gar nicht selber anbieten mehr. Es ist ein bisschen oligopolistisch organisiert mit all den Schwierigkeiten, die das heute mit sich bringt, diesen Service immer und zu jeder Zeit aufrechtzuerhalten, auch zu bestimmten Kosten. Insofern glaube ich, sind für die meisten Apotheken dieser Weg hin zu mehr bargeldlosem Zahlungsverkehr hilfreich, auch auf der Kostenseite. Das sind alles Themen, die wir als Apobank selbstverständlich unterstützen und wo wir unsere Kundinnen und Kunden eng begleiten. Nicht zuletzt auch, wenn es um die Liquiditätsversorgung geht, Überbrückungskredite. Wir wissen, alle Apotheken haben Spitzen an Liquidität, Zu- und Abflüssen, die kann man optimieren. Hier stehen wir auch beratend zur Seite.
Jetzt ärgert es mich fast ein bisschen, dass wir nicht früher über das Thema Bargeld in Apotheken gesprochen haben. Da müssen wir uns vertagen, vielleicht fürs nächste Mal. Deswegen als letzte Frage, wenn wir uns hier in einem Jahr wiedersehen, was wird dann unser beherrschendes Thema sein?
Na, ich hoffe, dass wir politisch stabile Verhältnisse wieder haben. Zum einen, ich hoffe, dass wir wieder einen Konsens haben in der Politik und in der Regierung, dass wohnortnahe Versorgung sowohl auf der ärztlichen als auch auf der pharmazeutischen, also auf der Apothekenseite, Konsens ist, den wir fördern und stärken müssen und nicht schwächen. Ich glaube, dass viele der Reformenabsichten im Prinzip von allen geteilt werden. Es geht darum, Stichwort Krankenhausreform, unser System effizienter zu machen, die Patientensteuerung zu verbessern, Kosten auch einzusparen. Davon ist sicherlich eine Betonung der ambulanten Versorgung im Gesamten sinnvoll. Das richtig zu organisieren, das gut zu organisieren, müsste eigentlich die Freiberuflichkeit stärken. Im Moment sehen wir es nicht und ich würde mir wünschen, dass wir da einen klaren Rahmen bekommen. Und für die Apobank gilt, dass wir weiter im Rahmen der Agenda unsere Agenda abgearbeitet haben, dass wir von den Kunden nicht nur auf der Finanzierungsseite als der Premium-Partner wahrgenommen werden, sondern dass die Entwicklung, die wir in den letzten 2 Jahren gesehen haben, sich fortsetzt, die Vermögensverwaltung als ein weiteres Kernelement unseres Serviceangebots zu haben und dass wir uns an der Stelle wirklich zu dem entwickeln, was wir sein wollen, der Fixstern in allen Finanzfragen für Heilberuflerinnen und Heilberufler.
Und ich hoffe, dass meine untergeschobene Einladung mit dieser Antwort als angenommen gilt. Bedanke mich ganz herzlich für das
Immer
Gespräch,
gerne.
Matthias Schellenberg. Herzlichen Dank.
Vielen Dank.
PZ nachgefragt.
Der Podcast für das Apothekenteam.